Schön hier zu sein. Ich dachte immer, die Generalprobe ist immer das Beste, aber das war hier auf der Bühne noch besser als eben die Generalprobe. Ja, ist es wirklich so? Wenn es nicht weh tut, zählt es nicht. Vielleicht sitzt du auch hier und denkst, das ist genau meine Einstellung. So habe ich Gemeindearbeit oder Dienst in der Gemeinde auch erlebt. Und dann bist du willkommen im Club, so geht es vielen. Dabei hat sich Jesus das ganz anders gedacht, als er Gemeinde erfunden hat. Und mit meiner Predigt heute möchte ich mich einklinken in eine Predigtreihe. Wir haben mit Michael ein bisschen abgesprochen, was hier bei euch gerade so läuft. Und ich glaube zutiefst, das möchte ich heute mit der Predigt auch euch vermitteln, dass Gott dich und mich geschaffen hat, geradezu geschaffen hat, einander zu dienen und dass Gemeinde funktioniert und dass es ein Abenteuer ist. Und wenn das nicht funktioniert, ist es ungefähr so, wie ich das mal erlebt habe. Ich liege gerade auf der Couch, lese gemütlich ein Buch. Es klingelt plötzlich an der Tür. Ich springe auf und hätte mich fast hingelatzt. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, dass man so das Bein mal einschlafen kann. Ja, und dann habe ich mich irgendwie bis zur Tür hingekämpft und den Postboten geöffnet und dann irgendwann gedacht, so ist das eigentlich. Da funktioniert ein Körperteil nicht. Und plötzlich ist man gelähmt oder fast gelähmt oder bewegungsunfähig. Und genauso ist das in der Gemeinde. Das hat Paulus dieses Bild vom Körper, der funktionieren muss in allen Teilen, den hat er im Blick, als er den Christen in Rom eines Tages einen Brief schreibt und diesen menschlichen Körper mit Gemeinde vergleicht. Das macht er an mehreren Stellen. Auch im Korintherbrief Kapitel 12, im Römerbrief Kapitel 12, im Epheserbrief Kapitel 4 wird das immer wieder. Im ersten Korintherbrief sagt er zum Beispiel in Kapitel 12, Vers 12, denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obwohl es viele sind, einen einzigen Leib bilden und so weiter. Da kommt dieses Bild vor und im Grunde genommen ist es genau das gleiche Bild, das im Römerbrief heute, den ich zur Grundlage meiner Predigt nehmen möchte, auch im Blick hat. Und das ist ganz wichtig, wenn wir in Römer 12 gehen, das ist immer so schwierig, wenn man aus einem großen Zusammenhang etwas rausgreift, dann hat Paulus 11 Kapitel vorher schon mal was anderes gesagt. Und jetzt kommt quasi der praktische Teil, wenn man den so rausreißt, könnte er zu Druck auslösen oder irgendwie jemand überfordern, wenn man den ersten Teil nicht hat. Und deswegen ist so wichtig, immer vorher was zu sagen, was da lief. Da hatte er vorher ganz ausführlich beschrieben, wie Gott uns beschenkt hat, wie er uns begabt hat, wie er mit großem Erbarmen, mit ganz viel Liebe und Hingabe Sünder zu sich hin geliebt hat, gerechtfertigt hat, gesagt hat, du bist mein Kind. Und ab Kapitel 8 kommt dann seine ganze Begeisterung zum Ausdruck, wenn er schildert, was Gott dir und mir verspricht und wie er uns beschenkt. Und Paulus sagt dort an einer Stelle, dass Gott für dich ist, für dich und für mich, dass er dich rechtfertigt, dass er dich beim Vater vertritt, dass er dich liebt über alles. Das muss man im Hinterkopf haben, wenn man jetzt die nächsten Zeilen dann sieht. Nachdem er diese ganzen Dinge wie so Geschenke aufgehäuft hat, vor dir und vor mir, wechselt er seine Blickrichtung und sagt, Mann, wir sind so beschenkt, so begabt, jetzt ist es dran, etwas davon abzugeben. So, und dann kommt der Kapitel 12. Und das muss man im Hinterkopf haben. Wenn man das rausreißt, wird es Druck. Wenn man sich als Beschenkter verstanden hat. Und deswegen sagt er dann, ich ermahne euch jetzt, er fordert uns geradezu auf, angesichts des Erbarmens Gottes, das ihr erfahren habt, angesichts dieser Geschenke, die ihr bekommen habt, ermahne ich euch, so fängt Kapitel 12 dann an, euch selbst als lebendiges, heiliges Opfer zu geben, das Gott gefällt. Das ist der wahre Gottesdienst. Gottesdienst fängt nicht an, wo ein paar Leute zusammenkommen und miteinander Lieder singen, sondern wo wir anfangen, Gottesdienst zu feiern mit dem, was Gott uns gegeben hat. Und dann wird er in den nächsten Versen 3-8 konkreter. Wenn du eine Bibel hast, lade ich dich ein, aufzuschlagen im Neuen Testament, Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 3-8. Da wird es nämlich praktisch. Und da sagt er, aufgrund der Gnade, die mir gegeben ist, sage ich einem jeden von euch, strebt nicht über das hinaus, was euch zukommt, sondern strebt danach, besonnen zu sein. Jeder nach dem Maß des Glaubens, das Gott ihm zugeteilt hat. Denn wie wir an dem einen Leib, und hier kommt das Bild, wie wir an dem einen Leib viele Glieder haben, nicht alle Glieder aber denselben Dienst leisten, so sind wir die vielen ein Leib in Christus. Als Einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Wir haben unterschiedliche Gaben, je nach der uns verliehenen Gnade. Oder Charisma steht da. Hat einer die Gabe prophetischer Rede, dann rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben. Hat einer die Gabe des Dienens, dann diene er. Wer zum Lehren berufen ist, der lehre. Wer zum Trösten und Ermahnen berufen ist, der tröste und ermahne. Wer gibt, gebe ohne Hintergedanken. Wer Vorsteher ist oder Leiter, setze sich eifrig ein. Wer Barmherzigkeit übt, der tue es freudig. Wir sind begabt, um zu geben, so habe ich das überschrieben. Und es ist gut, dass man diesen Hintergrund hat, wir sind total begabt, beschenkt, begnadigt. Und jetzt ist dran zu geben. Paulus startet hier mit einem Wortspiel, das man im Deutschen ganz wiedergeben lässt. Im Griechischen heißt es in etwa, richtet euren Sinn nicht darüber hinaus, was man sinnen soll, sondern seid gesinnt, besonnen zu sein. So wörtlich. Was meint er damit? Nimm dich einfach nicht so ernst. Das war ganz einfach. Schätz dich realistisch ein. Das ist die erste Einladung hier, die er den Christen in Rom gibt und auch an uns. Wie in den folgenden Versen ja deutlich wird, sagt Paulus, ihr seid total begabt, von Gott beschenkt, mit besonderen geistlichen Gaben, Fähigkeiten, die der Heilige Geist euch an dem Punkt gegeben hat, wo ihr ihm sein Leben ausgeliefert habt. Und dann beschenkt er euch mit besonderen Gaben. Nicht nur natürlichen Begabungen, die jeder von uns hat, sondern auch mit besonderen geistlichen Gaben. Und darauf weist er an verschiedenen Stellen im Neuen Testament hin und sagt, dient damit einander. Und so wie das so ist, wir denken immer, wir sind die Besten, wir haben es am besten drauf, unsere Gaben sind am größten und wir können am meisten bewegen. Und da sagt Paulus, schätz dich realistisch ein. Du bist nur ein Teil von allen. Als ich mich zum ersten Mal als Jugendlicher mit diesem Thema beschäftigt habe, sind zwei Dinge bei mir passiert. Erstmal habe ich gesagt, ich bin was Besonderes. Boah, ich habe Gaben von Gott geschenkt, die haben die meisten nicht. Und dann der zweite Blick war, und das erste hat mich geehrt, der erste Blick, und der zweite war, er hat mich gedemütigt zu wissen, ich habe so viele Gaben, die es gibt. Nicht. Auch ganz wichtig. Und genau das ist, was Paulus hier sagt. Schätz dich realistisch ein. Du bist ein Teil von ganz vielen, aber ein ganz wertvoller Teil. Denn wie in einem Körper, sagt er hier in den Versen 4 bis 5, in einem Körper viele Glieder haben, die Glieder aber nicht dieselbe Aufgabe besitzen, so sind wir die vielen in Christus ein Leib. Einzeln jedoch im Verhältnis zueinander sind wir Glieder. Also der erste Gedanke ist, schätz dich realistisch ein. Der zweite, der kommt in den Versen 4 bis 5, sieh dich einfach mal um. Sieh dich mal um, dreh dich mal einfach um. Ich sag's mal jetzt, dreh dich mal einfach um. Guck mal nach links und nach rechts. Ganz, ganz wertvolle Leute, die Gott in diese Gemeinde gestellt hat. Und im Grunde genommen will Paulus hier zwei Dinge sagen. Einmal, alle Körperteile am Leib, jeder, der zur Gemeinde gehört, alle zusammen bilden eine Einheit. Und das finde ich immer ein Wunder, wenn ich in der Gemeinde umschaue. Also mit den meisten wäre ich ja nicht zusammengekommen, oder? Wenn ich, wirklich, ist doch nichts. Ja? Also manche Typen, mit denen würde ich die Freizeit nicht verbringen. So, und die nicht mit mir. Und manche sind mir vom ersten Augenblick an unsympathisch. Und ich habe da Wunder erlebt, wie Gott plötzlich etwas anderes geschenkt hat. Mit manchen Leuten wären wir nie zusammengekommen, seien wir einfach mal ehrlich. Wenn wir nicht alle zusammen unterwegs wären in eine Richtung oder ein Ziel uns anziehen würde. Und plötzlich geht vieles, was vorher nicht ging. Also wir sind alles Körperteile an einem Leib, jeder gehört zur Gemeinde und bindet zusammen eine Einheit und eine Ganzheit. So sind wir die vielen ein Leib in Christus, sagt er hier. Es gehört jeder in der Gemeinde dazu, erfüllt eine wichtige Aufgabe am Leib Christi. Das war für mich die zweitwichtigste Erkenntnis, die ich als Christ hatte. Die erste war, dass Christus überhaupt für mich gestorben ist, dass er der Mittelpunkt meines Lebens sein sollte. Die zweite war, sich in der Gemeinde, in der Familie Christi umzusehen und sagen, boah, was für ein Reichtum hier. Was für ein Schatz an Menschen um mich herum. Was für geniale Gaben, die ich alle nicht habe, aber die anderen. Es gehört jeder dazu, hat eine wichtige Funktion in diesem Körper. Und wenn das wie beim Aufstehen bei mir von der Couch an einer Stelle nicht funktioniert, dann falle ich hin oder bin zu anderen Dingen nicht fähig. Andererseits will Paulus auch betonen, dass die Gemeinde, ähnlich wie in den verschiedenen Funktionen von Körperteilen, ganz verschieden begabte Mitglieder hat. Die Glieder, sagt er in Vers 4, aber haben nicht dieselbe Aufgabe. Und so haben auch die Leute in der Gemeinde eine unterschiedliche Funktion, eine andere Aufgabe. Nicht jedes einzelne Mitglied kann die Bedürfnisse aller erfüllen. Auch nicht wie Pastoren. Ich sage es mal bei der Gelegenheit. Manche Pastoren denken ja wirklich, ohne sie läuft es nicht. Und ich kenne solche Phasen auch in meinem Leben. Gerade am Anfang meines Dienstes hat man so das irrsinnige Gefühl, wenn ich weg bin, dann bricht hier alles zusammen. Und dahinter steckt diese Einstellung, ja, ich will doch alles gut machen und ich kann es eigentlich auch besser. Und dann hat man auch noch die Einstellung, sollte ich irgendwann mal mit einem Herzinfarkt vom Herrn abberufen werden, was bei den Pastoren ja nicht selten passiert, will ich doch beim Herrn und der Gemeinde einen guten Eindruck hinterlassen. So, und so setzt man sich irre ein mit viel Energie und Einsatz im Dienst. Und manchmal sah das dann bei mir so aus, ganz am Anfang der Gemeinde, dass ich an einem Samstagmorgen gerade noch das Bild auf den neuesten Gemeindebrief geklebt habe, den ich zum Teil selbst verfasst hatte. Dann habe ich ihn zum Copyshop gebracht und die 50 Kopien, damals waren wir noch nicht so viele, durch den Copyshop, durch Kopierer ablaufen lassen, habe sie dann selbst abgeholt, sie von Hand gefaltet. Nachdem ich dann die Einleitung meiner wöchentlichen Predigt verfasst habe, rief jemand an und sagte, oh, ich habe einen ganz dringenden Anruf. Ich wusste, das ist schon Monate alt, dieses Problem. Aber dann fühlte ich mich verpflichtet, da jetzt zum Trösten hinzufahren. Und dann bin ich danach auf dem Rückweg am Gemeindehaus vorbeigefahren, habe dann nochmal den Film zusammengeschnitten, der als Einleitung für die Predigt gut passte. Und dann morgens bin ich früh aufgestanden, habe meine Predigt nochmal durchgegangen und habe dann noch Kaffee gekocht. Für das Kirchencafé, wollte ich ein Vorbild sein als Pastor. Und dann habe ich beim Beamer aufstellen geholfen und die Technik mit aufgebaut. Es ist nicht erfunden, das ist die ganz andere Realität. Wie ein Irrer, weil ich dachte, mit mir steht und fällt alles. Bevor ich das dann kapiert habe, hat irgendwann Gott zum Glück in mein Leben reingesprochen. Und er hat ganz sanft und deutlich gesagt, Andreas, ich habe zugehört und sagte, Andreas, du bist ein Idiot. Und das hat mir keiner beim Theologiestudium verraten, dass Gott so auch reden kann mit einem. Und ich habe gesagt, wie bitte? Ja, ich möchte es nochmal ganz freundlich, hat Gott gesagt, du bist ein Idiot. Weißt du was? Kannst du dich an deine Examenspredigt erinnern? Und es war genau dieser Text. Kannst du dich nochmal daran erinnern? Ist noch gar nicht so lang her. Müsstest du noch drauf haben. Du hast 40 Stunden an dieser Predigt gearbeitet. Weißt du noch, was du da gesagt hast, theoretisch so, bevor du in den Dienst eingestiegen bist? Weißt du, lebst du so und tust so, als wärst du der Superpastor. Nein, das tue ich nicht, habe ich gesagt. Doch, das tust du. Du hast im Grunde genommen vielen Leuten in deinem Umfeld das Abenteuer genommen, ein Teil einer Gemeinde zu sein. Auch zu dienen und dieses Abenteuer zu erleben, mit seinen Gaben etwas Besonderes zu bewirken. Hast es ihn weggenommen, weil du alles getan hast. Und dann hat er mich auf diesen Text nochmal hingewiesen und gesagt, jetzt gehst du zurück in dein Büro und liest den Text mal im Zusammenhang nochmal. Verstehst du, was ich damit sagen will, Andreas? Du hast nicht alle Gaben, du hast nur ein paar wenige. Ich möchte schon, dass du die mit voller Kanne, mit ganzer Leidenschaft einsetzt. Aber du hast sie nicht alle. Du versuchst sie auszuüben, bist ein Korken im Flaschenhals deiner Gemeinde. Und ich habe es dann gemacht. Ich habe erstmal mich irgendwann vor meine Gemeinde gestellt und habe mich um Vergebung gebeten, dass ich das gemacht habe. Und dann passierte was ganz Außergewöhnliches. Es fingen mit der Zeit an, Leute ihre Fähigkeiten in der Gemeinde einzubringen. Und plötzlich sind manche Arbeitsbereiche geradezu explodiert, wo ich die Hand drauf hatte. weil ich sie nicht mehr drauf hatte. Sondern Leute, die viel mehr begabt waren als ich in diesen Bereichen, das gemacht haben. Ich könnte jetzt ganz viel über meine Schwächen reden, das spare ich mir gerade. Aber ich habe an einigen Stellen gemerkt, wie Leute, und das musste ich demütig anerkennen, wie Leute eine unglaubliche Auswirkung hatten, als ich zurückgetreten bin als Pastor. Und das war sehr, sehr gut zu wissen und das zu sehen. Deswegen sieh dich um, schau dich um in der Gemeinde, was für ein Potenzial Gott hineingelegt hat. Ich habe euch was mitgebracht, damit ihr das nicht vergesst. So sind das so kleine Steinchen, die so ein bisschen golden gefärbt sind. Ich lasse sie gleich durch die Reihen gehen. Ihr nehmt euch jeder einen, so als Erinnerung, und den schenkt ihr eurem Nachbarn. Und dann sagt ihr diesem Nachbarn erstmal oder der Nachbarin, du bist etwas ganz Wertvolles in dieser Gemeinde. Und dann machst du noch etwas. Und das können sogar die Leute tun, die einander kennen und auch die Leute tun, die einander nicht kennen. Vielleicht sitzt du neben jemandem völlig Fremden. Und sagst du, ich sehe, dass du das ganz besonders tun kannst bei jedem, bei dem du den kennst, den du kennst. Das ist etwas, was du richtig gut tun kannst. Den du nicht kennst, sagst du, so wie ich dich gerade angeguckt habe oder wie du auf mich gewirkt hast, könnte ich mir vorstellen, dass das eine Stärke bei dir ist. Ich habe das mal gemacht in einer Runde mit Pastoren, die ich alle nicht kannte. Es war erstaunlich, wie viele mich genau hingetroffen haben, obwohl sie mich nur einmal kurz wahrgenommen haben. So, das ist ein kleiner Test in der Predigt jetzt. So, ich habe 2 Minuten Zeit, das zu sagen. Erstmal, du bist etwas ganz Besonderes in dieser Gemeinde. Und zweitens, einfach weitergeben. Nee, einfach weitergeben und erstmal eins nur nehmen. Ne? Ja. Sonst brauchen wir jetzt 20 Minuten. Einmal. So, und jetzt, wenn man es genommen hat, sagt man das. Du bist was ganz Besonderes in dieser Gemeinde. Und ich glaube, dass du das und das richtig gut tun kannst. Oder ich habe den Eindruck. Wer noch kein Steinchen hat, kann ja schon mal anfangen. Zu dritt geht auch. Zu dritt geht auch. Manchmal klappt das nicht zu zweit. So, noch 1 Minute. Hier die Leute haben noch kein Steinchen. Also die kommen jetzt gerade. Wunderbar. Falls sich jemand wundert, die Körbchen habe ich bei euch in der Küche gemopst. So, während die Steinchen noch durch die Reihen gehen, ich hoffe, ihr habt eure Aufgabe schon auch ohne Steinchen gelöst. Sonst holt es gleich nach dem Gottesdienst nach. Mache ich einfach mal weiter. Warum ist es so wichtig, dass jeder seinen Platz in der Gemeinde findet? Dass er merkt, er ist was ganz Besonderes und kann einen ganz besonderen Beitrag zu dem leisten, was Gott hier machen will, in Waldorf-Wiesloch. Warum ist das so wichtig? Nicht, damit der Pastor weniger zu tun hat oder manche Mitarbeiter. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Nicht deswegen, damit das alles reibungslos hier läuft. Nicht deswegen, damit wir irgendwie Leute beeindrucken, was für eine coole Gemeinde wir sind. Nicht deswegen. Sondern ich habe ein Bild mitgebracht, das mich mal beeindruckt hat. Seht ihr dieses Bild? Ich weiß nicht, ob man das von Weitem sieht. Das sind ganz, ganz viele Fotos. Also Gesichter von Menschen. Und sie bilden zusammen ein weiteres Gesicht. Ich weiß nicht, an welchem Zusammenhang ich dieses Bild gefunden habe, aber ich habe das für mich so gedeutet. Wenn du deinen Platz einnimmst und nicht nur ein Teil dich als kleines Rädchen im Getriebe siehst, sondern als einen ganz wertvollen Teil, wirst du mit anderen zusammen Christus darstellen. Besser darstellen, als wenn du es nicht tun würdest. Darum geht es in erster Linie. Nicht, dass die Gemeinde cool ist, nicht, dass der Pastor oder die Mitarbeiter weniger Arbeit haben, sondern dass Christus sichtbar wird. Weißt du, wenn du dir an deinen Platz nicht einnimmst, und das machen viele nicht bei diesem Bild, dann wird dieses Bild nur verzerrt sein oder vielleicht gar nicht sichtbar. Und das ist die eigentliche Aufgabe dieser Gemeinde hier in Waldorf-Wiesloch und jeder Gemeinde dieser Welt, Christus sichtbar zu machen. Dieses Zitat aus dem 4. Jahrhundert, da heißt es, Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit zu tun. Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um Menschen an seine Seite zu bringen. Und nur durch den ganzen Leib Christi, hier in Waldorf-Wiesloch, wird Christus für die Welt sichtbar. Und deswegen ist dein Teil so wichtig, auch wenn du dich manchmal als kleines Bildchen nur empfindest, als kleines Rädchen im Getriebe. Das ist ein ganz wichtiges Rädchen. Deswegen sieh dich um und sei begeistert über das, was du in der Gemeinde siehst. Und der dritte Gedanke hier im Text, sei dabei, setz dich mit deinen Gaben ein. Genau deswegen, um diesen Platz zu finden. Und das ist manchmal ein ganz großes Risiko. Und nicht von ungefähr kommt unser deutsches Wort Demut von dem ursprünglich von Wort Dienmut, Mut zum Dienen. Es ist mutig, man muss mutig sein. Und ich möchte das mit diesen Mut zum Dienen oder diesen Mut überhaupt an einem Beispiel illustrieren. Ich war ungefähr 13, habe ich ein paar ältere Freunde zu einer Talsperre in der Nähe eingeladen. Es war ziemlich spät abends schon. Es dunkelte schon, als wir ankamen, und wir wollten einfach in der Nähe der Staumauer, dort stand ein großer Turm, der aus dem Wasser ragte, von einem Turm runterspringen, im Dunkeln. Eigentlich ragte der nur so circa 6-7 Meter aus dem Wasser raus. Wir sind da irgendwie an der Leiter hochgeklettert. Aber als man dann oben stand, im Halbdunkeln, auf das dunkle Wasser runterguckte, wirkte es wie 100 Meter. Und mir wurde ganz schwindelig und schlecht und mein Magen rebellierte. Ich dachte, nein, das kann ich nicht. Ich wollte mich umdrehen, zurückschleichen, irgendwie die Leiter wieder runter, aber hinter mir standen noch ein paar coole Typen und sagen, spring endlich. Ich glaube, die schrien nur so laut, weil sie genauso Bammel hatten wie ich. Und dann bin ich irgendwann gesprungen. Zu meiner Überraschung bin ich nicht gestorben. Ich bin nicht ohnmächtig geworden. Im Gegenteil, es war eine der coolsten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich bin ganz sicher, dass ich das nicht nur einmal gemacht habe, sondern zigmal wiederholt habe danach. Und ich hätte es immer wieder getan. Ich hätte nie erfahren, was für einen Spaß es macht. Das Wort darf man eigentlich in der Gemeinde gar nicht verwenden, oder? Wie unter uns. Spaß, doch, genau. Doch, darf man. War nur rhetorische Frage. Ich hätte nie erfahren, wie Spaß es macht, wenn ich es nicht gemacht hätte, wenn ich nicht reingesprungen wäre. Und ich hätte mich auch nicht noch Jahre danach daran erinnern können. Und ich bin so froh, dass Gott mich relativ früh erreicht hat in meinem Leben, mit 15. wo noch mein Leben vor mir liegt und nicht hinter mir. Weil ich so viele Sachen habe, an die ich mich jetzt erinnern kann, wo ich mit Gott zusammen klasse Sachen erlebt habe, weil ich mich in seinen Dienst habe stellen lassen. Weil er mich sehr relativ früh erinnert hat, du hast Gaben und ich will sie gebrauchen. Und ich wäre über jeden Tag traurig, wo ich das nicht gehabt hätte. Es gibt im Leben einfach Dinge, da wissen wir nicht, wie cool und toll sie sind, wenn wir da nicht reinspringen und sie ausprobieren. Und diesem Prinzip begegnen wir in der Bibel immer wieder. Allein schon im Psalm 34, da ist es, kostet und seht, probiert es, wie gütig der Herr ist. Wenn du es nicht machst, wirst du es nie erfahren. Wenn du es nicht mit Gott die ersten Schritte gehst, wirst du es nie erfahren, wie toll das ist, mit Gott zu leben. Wenn du nicht mal das ausprobierst, in der Gemeinde in irgendeinem Bereich verbindlich mitzuarbeiten, deinen Gaben gemäß, dann wirst du nie verstehen, was für ein Abenteuer das ist. Und viele, die mit Mitarbeit so ein Problem haben oder sich nirgendwo einbinden lassen in der Gemeinde, haben etwas nicht verstanden. Ich habe gelernt, wo Gott mich begabt hat und ich dann entsprechenden Gaben diene, bekomme ich Energie. Ich verliere nicht Energie. Ich verliere überhaupt nichts. Ich gewinne nur. Wenn ich in einem falschen Bereich diene, da verliere ich Energie. Das ist wie so ein Fass, das immer ausläuft. Aber in dem Bereich, wo Gott mich begabt hat, bekomme ich Energie. Und ihr kennt das alle. Ihr habt alle ein Hobby. Ihr wisst, da kann man Stunden und Stunden investieren. Die Frau oder der Mann, die können das gar nicht einsehen, warum so viel Zeit investierst da. Weil es der Bereich ist, wo du Energie bekommst. Und genauso ist das mit den Gaben, die Gott dir gibt. Du bekommst Energie. Und deswegen fordert ihr hier auf verschiedene, gibt es ein paar Beispiele. Es ist nur eine kleine Liste, in anderen Texten der Bibel sind andere Listen. Deswegen sind es nur Beispiele, wo er sagt, dient mit euren Gaben da, wo ihr seid. Hat einer die Gabe des Dienens, heißt es hier in Vers 7, dann diene er. Das wird in der Bibel auch mit Helfen bezeichnet, diese Gabe. Das sind so Leute, die es lieben, im Hintergrund zu arbeiten. Die sterben jedes Mal, wenn sie so eine Bühne betreten müssen. Aber im Hintergrund sind sie unschlagbar. Ich sage immer, das sind die Leute, die sind das Rückgrat der Gemeinde. Wenn die wegfallen, bricht alles andere zusammen. Und es ist toll, solche Leute zu sehen. Das sind so Leute, vielleicht, die handwerklich was machen. Es gibt so erstklassige Handwerker, die können mit einem Draht und einem Hammer eine ganze Wand hochziehen. Und es gibt Leute, die können einfach unglaublich mit Spachtelmasse umgehen. Die spachteln alles zu. Sie hängen ein Bild mit Spachtelmasse auf und wenn die Frau weg ist, frisieren sie der Tochter mit Spachtelmasse die Haare. Also ganz starke Leute, wo man denkt daneben, wow, das ist stark, dass es euch gibt in der Gemeinde. Toll, dass es euch gibt, wenn ihr hier solche Leute habt. Vers 7 heißt weiter, wer zum Lehren berufen ist, der lehre. Es ist so jemand, der verständlich machen kann, was in der Bibel steht. Und Leute gehen weg und sagen, das habe ich schon zigmal gelesen, aber ich habe es jetzt zum ersten Mal kapiert. Es ist toll, wenn solche Leute da sind in der Gemeinde, im Hauskreis oder sonst in der Gemeinde. Es gibt Leute, die das unterschiedlich können, vor 30 Leuten besonders gut oder bei den Kindern. Ich bin ganz schlecht im Lehren bei Kindern. Deswegen habe ich größten Respekt vor denen, die das machen. Bei mir wird es gefährlich werden. Genau, richtig gefährlich. Aber nicht für mich, für die. So, bei manchen ist das eher so ein Publikum von 3 und einer können vor 3000 am besten lehren. Das ist egal. Darum geht es nicht, sondern dass man seine Gaben einbringt. Und dann heißt es, Vers 8, wer zum Trösten und Ermahnen berufen ist, der Trösten und Ermahne. Eigentlich ist das genau das, was in der Seelsorge passiert. Trösten und Ermahnen, korrigieren und aufbauen, beides. Ja? Interessant, in Apostelgeschichte 4 wird Barnabas ein Sohn des Trostes genannt. Das war so ein richtiger Seelsorger. Und wenn man guckt, wie er sich verhalten hat, der hat einen Markus beseelsorgt, sogar einen Paulus und war immer da, manchmal Korrektur, manchmal als Trost. Der schafft es, in einer Menge von Leuten zu sehen, wo Leute was brauchen. Da könnte ich mich den ganzen Abend unterhalten mit Leuten, denken, allen geht's gut. Dann sagte er vielleicht, was hast du gesehen, Paula und Gerhard? Denen geht's nicht gut. Sag, wie, der ist doch gerade befördert worden und so. Und nächste Woche weiß ich, was er meint. Der hat's gesehen. Jetzt gespürt. Und es ist toll, solche Leute zu haben. Vielen Dank, dass ihr da seid und eure Gaben einbringt. Oder gibt es hier jemand, Paulus nennt hier in Vers 8, wer gibt, also finanziell gibt, gebe ohne Hintergedanken. Könntest du vielleicht sagen, oh super, da gibt es ein paar, die richtig viel geben, da brauche ich das nicht zu tun. Nein, natürlich sollen wir alle lernen, unseren Zehnten zu geben, großzügig ins Reich Gottes zu investieren. Aber es gibt ein paar Leute, die fragen nicht nach, wie viel muss ich geben, sondern wie viel darf ich behalten, um den Rest geben zu können. Es gibt in jeder Gemeinde, in jedem christlichen Werk solche Leute, die so begabt sind, die nicht aus dem Überfluss manchmal, aber manchmal auch aus dem Mangel heraus wahnsinnig viel geben, viel mehr als die anderen. Und es ist toll, wenn du das tust, gebe ohne Hintergedanken, gebe einfach frei. Nicht wie dieser Mann, der sagte, ich möchte hier 100.000 Euro spenden, aber anonym. So, nee, gib ohne Hintergedanken einfach nur für den Herrn. Toll, dass du das machst. Vers 8, wer Vorsteher ist, und das ist das Wort für Leiter, setze sich eifrig ein. Das sind Leute, die Visionen entwerfen können, die Leute mitreißen können, die Ziele erreichen wollen. Es ist gut, solche Leute zu haben. John Maxwell sagte mal über die Gabe der Leitung, wer glaubt, dass er führt, aber niemanden hat, der ihm folgt, macht nur einen Spaziergang. Leute erkennst du, denen Leute einfach folgen, auch wenn sie kein Amt haben. Es ist toll, das zu sehen. Gut, dass wir solche Leute haben, die das sind, die diese Gabe haben. Und das letzte Beispiel in der Liste ist, wer Barmherzigkeit übt, der tue es freudig. Alles geistliche Gaben. Leute, die Gabe der Barmherzigkeit haben. Ich weiß, wie es dir manchmal geht, wenn du einen Krankenbesuch machst, stehen manche von uns vielleicht ein bisschen komisch da und wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Sollen sie sich setzen oder stehen bleiben, sollen, was sie sagen sollen. Wenn jemand die Gabe der Barmherzigkeit hat, der weiß ganz genau, was dem Kranken dient. Sieh das sofort. Der holt vielleicht eine kalte Kompresse, fasst die Hand an, redet ermutigende Worte und es passt alles. Und es ist gut, dass es solche Leute gibt. Und ich sage euch, es gibt Leute in der Gemeinde, die sind viel, viel begabter an dem Punkt als jeder Pastor. Sollte man vielleicht den Pastor nicht zum Kranken schicken, sondern jemand anderen. Und es gibt noch, wie gesagt, viele andere Gaben. Und das ist ganz wichtig, dass wir unsere Gabe erkennen. Ich weiß nicht, ob ihr das Dienstseminar hier durchführt. Das ist zum Beispiel ein ganz tolles Seminar, um das zu lernen. Wenn ihr es nicht macht, im nächsten Heidelberg findet eins statt. Einfach festzustellen, wo sind meine geistlichen Gaben, die Gott mir gegeben hat. Und dann entsprechend einen Platz zu finden, wo ich hinpasse und wo ich einen Unterschied mache. Weil ich eine der wenigen in der Gemeinde bin, die das gut können. Und ich wusste es vorher noch nicht mal. Und das möchte ich dich ermutigen, an dem Punkt einen Schritt zu gehen. Vielleicht diesen Stein jetzt zu nehmen, zu sagen, Herr, ich möchte meinen Platz wirklich finden, wenn du ihn noch nicht hast. Oder ich möchte ihn neu ausfüllen. Ich bin nämlich etwas Wertvolles in deinen Augen. Und ich bin etwas Wertvolles für diese Gemeinde in Waldorf-Wiesloch. Und deswegen möchte ich einen Teil hier mit den anderen zusammen einnehmen, damit du sichtbarer wirst. Und sonst wird es weniger sein. Ich möchte abschließen. Mir begegnen immer wieder Menschen, denen die Frage keine Ruhe lässt, was ihr Leben bewirken könnte. Was wirklich zählt, wofür mein Leben eigentlich gut ist. Sagt dieser Finanzberater, seit 20 Jahren helfe ich Leuten, das Geld zu vermehren. Ich habe Menschen geholfen, viel Geld zu machen. Manchmal frage ich mich, ob ich mit meinem Leben etwas tue, was wirklich von Bedeutung ist. Oder jemand anders, ich sitze 40 Stunden in der Woche vor einem Computerbildschirm und gebe irgendwelche Dinge in den Rechner ein. Manchmal frage ich mich, ob ich mit meinen Fähigkeiten etwas getan habe, was wirklich zählt. Oder ein anderer, ich bin im Verkauf tätig, ich versuche Leute zu überzeugen, ein Ford zu kaufen und keinen Honda und keinen Opel. Manchmal frage ich mich, ob ich mit meinem Leben wirklich etwas mache, das nicht nur heute, sondern auch noch in 100 Jahren oder eine Ewigkeit zählt. Wichtige Frage. Ich sage dir, wenn du deine Gaben einsetzt, dann wirst du Ewigkeitswerte schaffen. Ewigkeitswerte. Weil in der Gesamtheit wird Christus sichtbar sein, das wird Menschen anziehen und sie werden irgendwann in der Ewigkeit sagen, deswegen bin ich Christ geworden und deswegen bin ich jetzt im Himmel. Und du warst ein Teil davon. Nichts Größeres gibt es im Leben, als so Christus wiederzuspiegeln. Dafür lohnt es sich, alles zu geben. Spring einfach mal hinein. Wage es. Probier es aus. Vielleicht für 4 Wochen. 4 Wochen irgendwo mitzuarbeiten in dieser Gemeinde, dieser tollen Gemeinde und einen Unterschied zu machen. Wenn es nichts ist, versuch so eine andere Stelle. Vielleicht hilft dir so ein Seminar, gleich an die richtige Stelle zu kommen. Aber versuch's. Komm nicht nur als Besucher her. Ich kenne euch überhaupt nicht. Kommt nicht einfach als Besucher. Seid ein Teil dieser Gemeinde und spiegelt Christus wider. Amen.